Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Jag är Florian Nikolai.
Ve benim adım Mustafa Tammuz Olakçıoğlu.
Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Ja, und das heutige Thema ist, wie man schon merkt, es geht heute um Sprache.
Genau, um die Gerichtssprache.
Genau, weil jedes Gericht hat eine andere Sprache.
Ja, zum Beispiel am Amtsgericht in irgendwo im tiefsten Sachsen-Anhalt ist vielleicht die Sprache eine andere als in Saarbrücken.
Genau, ich meinte eigentlich Tzatziki und Tzatzik, das sind ja auch zwei unterschiedliche Sprachen. Ja, und ich fange direkt an mit den Hashtags. Hashtag dementsprechend Sprachmacht, Hashtag Dolmetscher und Hashtag Fair Trial. Schon ein Thema, das, ich will mal wieder vorsichtig sagen, vernachlässigt wird in der Ausbildung, angesichts des Umstands, dass das ja mit fehlender Sprachkunde, fehlender Sprachmacht im Verfahren im Zeitalter der globalen Migration nicht vollkommen, ich sag mal, unbedeutend ist. Also Sprachbarrieren und auch der Einsatz des Dolmetschers kommen inzwischen relativ häufig vor. Das ist nicht eine vollkommen atypische Verfahrenskonstellation. Daher mache ich das ab und zu auch mal in meinen Vorlesungen, dass ich das mal so anspreche, wie das mit der Gerichtssprache ist und welche Mechanismen dann eben da greifen. Daher dachten wir uns, das wäre doch mal schön, dazu eine Folge aufzunehmen.
Ja, vor allem, ich glaube, dass wenig forensische, in Anführungsstrichen, Erfahrung auch schon reicht, um da mal was mitzubekommen. Also mir haben wenige Sitzungen im Referendariat damals gereicht, um festzustellen, dass das relativ häufig ein Thema ist, einfach weil die Pluralität der Gesellschaft dazu führt, dass ganz unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Und wenn man sich dann auf Englisch mal verständigen kann, ist das ganz gut. Aber es gibt schon sehr viele Verfahren, wo irgendwelche Verfahrensbeteiligte einfach sich zumindest nicht firm genug in Deutsch fühlen, dass sie sagen, da möchte ich jetzt rechtliche Angelegenheiten geklärt haben. Also das muss ja nicht nur das Strafrecht sein, das kann ja auch irgendwelche Mietrechtsstreitigkeiten sein.
Oder ja, so. Und die denken sich dann wahrscheinlich alle, besser zu Hause beleidigen. Nix Sprache. Ja. Warum keine Deutsch? Warum keine Gerichtssprache? Ja. Das ist alles lustig, vor allem wenn man dann, wie wir da eine gewisse Sensibilisierung dafür mitbringt. Und in meinem Fall, ich bin ja da wirklich übersensibilisiert. Das hat unterschiedliche Gründe. Das fängt schon damit an, dass ich in meiner Kindheit oder sag ich mal im Teenageralter schon sehr viele Sachen für den Papa übersetzen musste. Ja, der stand dann irgendwie so, ja, da ist jetzt irgendein Brief, keine Ahnung, vom Finanzamt, also jetzt nicht ein Haftbefehl, ja, oder eine Anklageschrift oder so. Also relativ, ja, sag ich mal, unproblematische Schriftsätze, aber manchmal doch nervig, irgendwie die Telefonrechnung, und dann musste man auch mal simultan übersetzen, dann ruft man da an. Also gibt's auch ganz viele lustige Reels dazu, ja, wie dann der Vater daneben steht und man versucht dann so simultan zu übersetzen und er rastet dann parallel aus und sie versucht dann den Typen am Telefon zu verstehen. Das sind alles Traumata, ja. Also das habe ich alles im Kopf. Dementsprechend, wenn ich das dann so sehe, wie ein Angeklagter im Verfahren da vorne sitzt und offensichtlich nichts versteht, ja, da kann man natürlich auch jetzt sagen, so geht's vielen deutschen Angeklagten oder Personen, die in der deutschen Sprache mächtig sind auch. Die sagen auch, ja, ich war bei Gericht letzte Woche, habe auch nichts verstanden. Ne, also das, aber trotzdem, das ist schon wichtig.
Ja, und es ist ja auch nicht nur das Verstehen, sondern aber auch da trifft es natürlich primär Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache beherrschen. Aber das kann natürlich auch jemand mit deutscher Muttersprache sein, der aber einfach nicht besonders sprachgewandt ist. Nicht nur das Verstehen, sondern auch nuancierte Äußerungen. Ja, dass einem dann nicht die Worte im Mund rumgedreht werden, dass man weiß, ich muss das jetzt so betonen oder, ne, oder man klingt vielleicht dann unsicher, wenn man sich sprachlich unsicher ist und auf einmal wird die Aussage als, er ist sich eigentlich gar nicht sicher, vielleicht gedeutet. Also das sind ja alles Sachen, die, wo es wirklich um viel geht. Und gerade in einem Strafverfahren um wahnsinnig viel geht, über die man nicht hinwegsehen darf.
Ne? Richtig, und da ist natürlich ein bisschen die Frage, wer ist für was jeweils dann zuständig? Also gerade bei dieser deutschen Sprache, der Deutungsherrschaft und den verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten, da sind wir wahrscheinlich mehr im Bereich der Verteidigung, die dann irgendwie aufpassen, wie lässt man sich ein, was sagt man, wie kann das gedeutet werden, was erklärt man konkludent schlüssig mit, während wahrscheinlich beim ja, Dolmetscher geht es eher darum, erstmal die Sprache zu übersetzen, aber auch bei der Sprache. Sprache ist ja jetzt nicht einfach nur ein Code, ja. Manchmal ist da die gesamte Geschichte, die gesamte Kultur, sedimentiert, heißt es immer. Also da steckt einfach viel drin. Und gegebenenfalls ist dann auch der Sprachmittler als Kultursachverständiger unterwegs, wenn es dann um die Übersetzung bestimmter Redewendungen und sowas geht. Also das darf man alles nicht unterschätzen. Wie sieht's eigentlich bei dir mit den Sprachkenntnissen aus?
Deutsch Muttersprache, Englisch fließend bis verhandlungssicher.
Das ist immer schön, wie es immer
dann in den Abend, ne, würde ich so sagen. Ja. Schwedisch fließend.
Cool.
Französisch Grundkenntnisse. Da ist nicht mehr viel übrig, wenn man irgendwann aufhört, eine Sprache zu sprechen, dann fällt das alles ein bisschen hinten runter. Und die Sprachen, die ich wirklich regelmäßig viel spreche, sind Deutsch, Englisch und Schwedisch. Und deswegen bleibt das auch firm.
Finde ich bei mir persönlich tatsächlich etwas schade, dass das bei mir absolut nur die Grundkenntnisse sind. Gerade jetzt als Professor im Saarland, ja, ist natürlich besser, wenn man noch etwas mehr Französischkenntnisse.
Ja, das stimmt.
Ich meine jetzt nicht Deutsch. Ja. Saarland, das käme noch dazu. Ja, aber Deutsch ist tatsächlich auch meine Muttersprache. Bei mir kommt eben noch Türkisch hinzu und dann noch Latein, also großes Latinum.
Gut, das habe ich jetzt nicht bei den gesprochenen Sprachen aufgeführt, aber ja. Konnte ich auch, aber wie viel da noch da ist, so.
Ich habe mich auch tatsächlich gefragt, wie es zu dieser Entscheidung kam. Ne? Also, dass irgendwie damals hat man dann irgendwie meine Eltern und mein Papa, Herr Olakcolo, es geht jetzt zwar gleich in die Nachtschicht, aber wollen Sie, dass Ihr Sohn dann Lateinisch, Altgriechisch oder Französisch spricht? Ja. Ne? Wahrscheinlich wurde das so mehr oder weniger mir überlassen und dann habe ich mich für Lateinisch entschieden. Für die tote Sprache. Also aber ich sage immer, Entschuldigung, weil du gerade hier gegen Latein schießt, tote Sprache, aber de mortuis nihil nisi bene.
Ich wollte überhaupt nicht gegen Latein schießen, ich habe das nur gar nicht mehr in dieser Liste, hätte ich das jetzt gar nicht mit aufgenommen, aber das stimmt natürlich. Und bei uns gab es, ich habe mit Englisch angefangen, habe dann Latein gelernt und dann Französisch als dritte Fremdsprache. Und man konnte bei uns auf der Schule aber auch in der fünften Klasse mit Latein anfangen. Und ohne da irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, das war, für die waren in Latein, die waren alle super. Und das waren dann oft aber Leute, die dann, weil Englisch dann so spät erst in der siebten Klasse kam, wirklich im Englisch immer ein bisschen hinterher waren. Mhm. Und das wird halt deutlicher, weil das Englische etwas ist, was halt einen größeren direkten Anwendungsbereich im Leben hat, wobei mir Latein auch geholfen hat, dann bei Französisch generell, muss ich sagen, je besser man Latein versteht, desto besser, weil man da genau übersetzen muss, desto besser und genauer setzt man sich mit der deutschen Grammatik auseinander. Also der größte Benefit des Lateinlernens war eigentlich, dass System. Mein Deutsch präzise geworden ist.
Ja, und das, man entwickelt gerade dann auch ein Gefühl für Sprachsysteme. Ja. Ne? Also wenn man erstmal, das bekommt man unmittelbar natürlich auch im Deutschunterricht zum Teil gelehrt, aber man wird noch strenger im Kontext Latein, wenn es um den Kasus geht, eben um die verschiedenen Fälle. Exakt. Und so weiter. Und dann und
zum Beispiel
man
auch in anderen Sprachen. Um das Plusquamperfekt.
Ja,
ja, genau. Also das ist so immer so mit nach dem, da war immer klar, haben wir einen nach dem Satz, Plusquamperfekt. Genau. Und das musste im Deutschen stimmen, damit klar war, dass man das Latein verstanden hat. Und das setzt sich fest und das macht man einfach nicht mehr falsch dann.
Genau. Also Stichwort Latein, darauf können wir, und auch Englisch, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Der Ausgangspunkt ist ja erstmal die einheitliche Festlegung, und dann kommen wir jetzt mal wieder ins Juristische, einer Gerichtssprache. Und die Gerichtssprache ist Almanja, ist Deutsch, Paragraph 184 nicht StPO, ja, sondern 184 Gerichtsverfassungsgesetz, GVG. Da gehen ja dann schon wieder die Probleme los, ja. Also, immer wenn ich irgendwie was mit der Gerichtssprache mache, auch mal in der mündlichen, so als Abwechslung, und die Leute blättern in der StPO, wird schwierig. Sie werden da zwar fündig, aber nur ganz, ganz geringfügig. Also im 259 StPO gibt es beispielsweise eine Regelung dazu. Aber eigentlich muss man, wenn es um Gerichtssprache und dann auch um den Dolmetschereinsatz geht, im GVG gucken. Und da haben wir eben die Vorschrift, die zentrale Vorschrift, die erstmal sagt, die Gerichtssprache ist Deutsch.
Und da wird man im Bayerischen Wald schon nervös.
Genau. Ja. Können wir gleich noch aufgreifen, das mit den Dialekten tatsächlich, wie das dann ist. Erst einmal sinnvoll natürlich, hier eine einheitliche Sprache festzulegen. Das vereinfacht den Erkenntnisprozess. Das hat wieder prozessökonomische Hintergründe, dient natürlich auch der Wahrheitsfindung. Jetzt könnte man sagen, muss das dann Deutsch sein? Nehmen wir nicht lieber eine Weltsprache wie Esperanto? Das ist mein Englisch. Nein, Englisch, das war tatsächlich auch früher umstritten. nur vielleicht, um das zu erläutern, ich kommentiere ja die Vorschriften zur Gerichtssprache, also bitte nicht wundern, dass ich heute vielleicht ab und zu etwas mehr spreche als mein Host, oder wie nennt man das?
Ja, ja. Kollege.
Kollege, Freund, darf ich dich auch nennen. Ja. Genau, also es war wohl so, dass, oder es war so, dass früher darüber diskutiert wurde, ob man über die Gerichtssprache disponieren kann. Also wenn alle Verfahrensbeteiligte sagen, naja, wir wollen uns auf Englisch unterhalten. Ja, ich meine, die absolute sozusagen Albtraumvorstellung für den gemeinen AfD-Wähler wäre es, wenn wir vielleicht sagen würden, alle wollen Arabisch sprechen oder so, oder alle wollen Türkisch sprechen, ja, weil auch der Richter oder die Staatsanwaltschaft eben Migrationsgeschichte hat. Das war tatsächlich stark umstritten. Inzwischen gibt es zumindest mit der Einführung der Commercial Courts im Bereich des Handelsrechts eben die Möglichkeit, die Option, hier das gesamte Verfahren auf Englisch zu führen, was so eine gewisse Internationalisierung eben auch des Justizstandortes Deutschland herbeiführen sollte. Aber generell ist man sich eigentlich immer noch einig darüber, dass es nicht disponibel ist. Also das bleibt erstmal, okay, die Gerichtssprache ist Deutsch. Und das bedeutet für denjenigen, der deutschen Sprache eben nicht hinreichend mächtig ist, wie es immer so heißt, eine Diskriminierung, muss man erstmal so sagen. Dass das kein Verstoß gegen Artikel 3 ist, ist natürlich eine andere Frage.
Ja, und die Frage ist, wie löst man das dann auf? Ne? Weil wir könnten jetzt natürlich sagen, ja, Pech gehabt. Jetzt sagt uns der gesunde Menschenverstand und ein einigermaßen ausgeprägtes Judiz, das kann ja so nicht sein, weil wir greifen ja in die Rechte der Menschen ein, und gerade im Strafrecht ist dieser Eingriff eben besonders stark, und da gibt es ja auch im Grundgesetz festgelegte Vorschriften, zum Beispiel Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, in Verbindung auch mit Artikel 1, Fair Trial, effektiver Rechtsschutz, das steckt ja auch in Artikel 6 EMRK, Fair Trial Prinzip. Das heißt, wir haben einerseits Gerichtssprache Deutsch, andererseits Fair Trial Prinzip und andere Vorschriften, die für ein faires Verfahren sorgen sollen, und haben dann eben diesen Konflikt, diesen sprachlichen Konflikt, und den müssen wir irgendwie auflösen. Und das funktioniert eben bestenfalls mit Dolmetschern.
Also mit Übersetzern, vielleicht das sozusagen als Terminus. Der Dolmetscher ist derjenige, der eben mündlich überträgt, live. Und der kann natürlich aber auch als Übersetzer tätig werden, aber den Übersetzungsprozess, den bezieht man vor allem auf Schriftstücke. Ja. Also wenn es dann sozusagen um die Textübersetzung geht. Zu dem Punkt, zum einen hast du den ganz zentralen Konflikt. Ich hatte es gerade gesagt, wenn wir eine einheitliche Sprache festlegen, geht es um Prozessökonomie und Wahrheitsfindung. Auf der anderen Seite haben wir ganz zentrale Verfahrenspositionen, effektiver Rechtsschutz, Rechtsstaatlichkeit, Fair Trial. Das erinnert mich an den ewigen Streit im Strafverfahren. Nämlich immer auf der einen Seite der Gedanke der Beeinträchtigung oder Einschränkung der Verfahrensrechte im Interesse der Verfahrensökonomie und der Wahrheitsfindung, und auf der anderen Seite eben die Erhaltung dieser ganz grundsätzlichen Prinzipien. Das ist nur ein weiterer Schauplatz, wo eben diese zwei Grundprinzipien aufeinanderprallen, und deswegen ist das auch so interessant vielleicht als Transferleistung. Und zum Zweiten vielleicht, du hast es gesagt, natürlich geht es um die ganz zentralen Dinge, es geht um die Subjektstellung. Denn wenn ich mich nicht erklären kann, was ist denn Sprache? Sprache macht uns zum Menschen, Sprache macht uns zum sozialen Wesen, es konstituiert uns, wir können uns mitteilen, wir können unsere Gefühle zum Ausdruck bringen. Und wenn ich dann dort in dem Verfahren sitze, und es ist wirklich so, man hat wirklich zum Teil, wenn man einigermaßen emotionale Intelligenz hat, wenn man einigermaßen irgendwie hier empathisch ist, und man sitzt da als Zuschauer in der Öffentlichkeit da im Raum und man sieht, der versteht einfach nichts, der unterscheidet sich nicht von einem Kleinkind, der unterscheidet sich nicht von einer Leiche, von einer Puppe.
Der weiß nicht, was hier passiert.
Der weiß nicht, wie mit dem geschieht. Das ist diese klassisch kafkaeske Situation, potenziert sich hier nochmal.
Und selbst wenn man des Deutschen mächtig ist, ist natürlich jetzt, wenn man nicht gerade in unserer Branche tätig ist, in Gerichtsverfahren auch noch erschlagender. Vielleicht sogar in unserer Branche, weil wir nicht jeden Tag vor Gericht sind, es ist ja generell erschlagend. Und wenn man dann gar nichts versteht, aber den Eindruck hat, hier wird über einen in irgendeiner Form geurteilt, ohne dass man Möglichkeit hat zu partizipieren, jemanden zu konfrontieren, sich selber zu äußern, das ist ein immenses, beklemmendes Gefühl, wenn man sich das vorstellt.
Genau, und deswegen, und wir haben tatsächlich, das muss man auch jetzt gleich mal sagen, In Deutschland funktioniert das noch sehr, sehr gut. Also wir haben noch einen sehr, sehr, ich will mal sagen, rechtsstaatlichen Luxus, dass diese Partizipationsrechte, über die wir immer klagen, dass sie weiterhin noch immer weiter eingeschränkt werden. Jetzt steht die nächste StPO-Reform im Haus, ins Haus und so weiter. Aber man muss sagen, gerade im Bereich der Kompensation der Sprache war Deutschland immer der Vorreiter. Und es ging dann immer mit der Richtlinie, die dann dazu kam, zu Dolmetscherleistungen etc., wurde das dann so nachvollzogen. Und irgendwann ging der Schutz des EU-Rechts über die deutschen Standards hinaus. Und jetzt versucht man sich da so ein bisschen wieder anzugleichen. Jetzt kann man natürlich sagen, warum muss das denn irgendwie noch als Anspruch geregelt werden? Ich könnte doch jederzeit als ausländischer oder nicht der Sprache mächtige Angeklagte mir einen Dolmetscher holen. Ja, aber die Frage ist, wer zahlt das? Ne? Also ja. Ich werde ja unfreiwillig in diesen Prozess unter Umständen hineingezogen und dann verstehe ich nichts. Und dann sagt man mir, ja, jetzt hol dir einen Dolmetscher, den musst du halt selbst bezahlen, dann musst du selbst dafür aufkommen. Das funktioniert natürlich nicht und dementsprechend hat auch dieser Artikel 6, den du schon angesprochen hast, nicht in der Fair Trial Version, also nicht Absatz 1, sondern Absatz 4 oder Absatz 3, Buchstabe C oder so, da wird dieser Anspruch explizit zuerkannt, auch auf Übernahme der Kosten. Also selbst wenn man dann unabhängig von der Schuldfrage, wenn man am Ende verurteilt wird als Angeklagter, werden die Kosten der Übersetzungen und der Verdolmetschung vom Staat getragen. Also das fällt so oder so.
Weil das ist eine gute Regelung. Was nicht ganz so eindeutig ist, wenn man jetzt versucht, wir haben da auch im GVG eben eine Regel, die sagt, unter bestimmten Umständen muss ein Dolmetscher hinzugezogen werden. Dann sagt der 185 Absatz 1 Satz 1 relativ eindeutig, wird unter Beteiligung von Personen verhandelt, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, so ist ein Dolmetscher hinzuzuziehen. Jetzt könnte man sagen, super, das ist eine Muss-Regel, so ist ein Dolmetscher hinzuzuziehen. Aber die Stellschraube, wann jemand der deutschen Sprache nicht mächtig ist, die ist natürlich relativ groß, ne? Weil es gibt sicher Leute, die sagen, solange du nicht Verträge in einer Sprache unterschreiben kannst und das sicher machen kannst, bist du dieser Sprache nicht mächtig. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass ich des Französischen mächtig bin, nur weil ich irgendwie noch Croissant und Kaffee auf Französisch bestellen kann und vielleicht auch noch erzählen kann, wie die Anreise war. Würde ich jetzt trotzdem nicht sagen, im Sinne einer Gerichtssprache Französisch bin ich der sicherlich nicht mächtig. Und selbst beim Schwedischen, wo ich wirklich sagen kann, dass ich in Schweden alles, wenn ich dort bin, alles auf Schwedisch löse, da gibt es überhaupt keinen Grund, ins Englische oder irgendwas zu wechseln, ob ich mich da sicher fühlen würde in einem Gerichtsprozess, da bin ich mir nicht so sicher. Und das wäre ich vielleicht beim Englischen auch nicht, einfach weil das nochmal erschlagender ist, dass da diese Fachsprache, und jetzt habe ich natürlich auch mit englischer und schwedischer Fachsprache schon zu tun gehabt, aber nicht als Verfahrenssubjekt.
So ist es. Das sind auch zusätzliche ein Punkt, den du da ansprichst, zwei unterschiedliche Zuständigkeiten. Das eine ist tatsächlich, wenn es so um die Fachsprache und um wirklich die Substruktion und die Beweiswürdigung etc. geht, dafür ist ja dann der Verteidiger im Idealfall, der dann auch wiederum unter Umständen, wenn es eine besonders komplexe Frage ist, nach 140 im Falle der notwendigen Verteidigung eben beizuordnen ist, im Sinne einer Pflichtverteidigung. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich für die rein sprachlichen Dinge, haben wir dann eben den Dolmetscher. Ich finde es daher immer besonders bedenklich, wenn bestimmte Kolleginnen und Kollegen in der Strafverteidigung gut gemeint tatsächlich sagen, ich kann ein gutes Verhältnis zum Mandant aufbauen, weil ich auch seine Sprache beherrsche und ich übernehme beide Jobs. Na, das ist immer schwierig, weil man muss sich ja auf das Verfahren und die Verfahrensvorgänge konzentrieren und nicht eben auf den Übersetzungsakt. Und da das zu vermischen, fände ich schon problematisch. Und da ist auch das Gericht gehalten, weil du es gerade gesagt hast, ist zu. Das ist ja eine Sache, die von Amts wegen zu prüfen ist. Das muss dann auch das Gericht sehen. Da bekommt der Mandant eben oder unter Umständen der Beschuldigte nur die Hälfte mit. Und Strafverfahren, wie gesagt, doppelt und dreifach problematisch aufgrund der Eingriffsintensität. Und noch zu dem Punkt, es ist ja schon schwierig, das von innen sozusagen selbst, sich selbst einzuschätzen, dann wird es natürlich noch schwieriger, das sozusagen von außen zu beurteilen. Wie wird das überhaupt überprüft?
Das stimmt, wie soll man nachprüfen, ob er es verstanden hat oder nicht?
Also sie machen es tatsächlich, am Anfang werden dann so Standardfragen zum Teil dann gestellt. Verstehen Sie die Worte, die meinen Mund verlassen? Ja, und dann kommt dann irgendwie so ein Ja oder Nein. Also ich weiß nicht, ob das immer ausreicht und man muss auf der anderen Seite eben auch sehen, für einen Richter, gerade beim Amtsgericht, kann es auch ein Klotz am Bein sein. Also man sagt, man will dann noch irgendwie, jetzt muss man noch den Dolmetscher dazu holen, aber der versteht mich ja nicht. doppeltes Stigma, ja, also fühlt man sich auch schlecht. Und in umgekehrter Richtung, viele Leute, die seit langen Jahren oder so Jahrzehnten hier leben, also gerade die erste Gastarbeitergeneration, da habe ich das oft, ich kann das zumindest beobachten, dass die irgendwie so sagen, na, ich lebe jetzt schon so lange hier und ich kann immer noch kein Deutsch. Die sind dann peinlich berührt einfach und dann wollen sie es unter Umständen gar nicht zugeben. Ja. Dann sagen sie, ja, ja, ich verstehe sie, ja, ja, ich verstehe sie, und die verstehen die Hälfte nicht. Ne? Also das ist tatsächlich etwas, was einem Sorgen machen sollte, und da muss man halt auch als Richter, wie gesagt, den notwendigen Blick dafür entwickeln. Du hast eigentlich dann schon die einschlägigen Normen angesprochen. Vielleicht eine Sache noch, die man vor die Klammer ziehen kann, bevor man auf die einzelnen Vorschriften, also nach Festlegung der Gerichtssprache übergeht. Ich hatte es gerade noch mit den Kosten angesprochen. Ich glaube, dass sich dieses Problem zumindest etwas entschärfen könnte, aber man darf es auch nicht überschätzen, infolge KI. Na, ja. Also es ist ja schon so, dass wenn wir jetzt uns im Ausland befinden, uns nicht mehr im Ansatz so hilflos fühlen. Also ich war jetzt vor einem Jahr erst in Tokio, und natürlich kommt das dann dazu, dass das dann Touristenstädte und Weltstädte sind, und da sprechen dann auch die Leute Englisch und so weiter, aber es ist auch nicht so, dass ich dauernd das Gefühl hatte, okay, wenn ich jetzt niemanden finde, der auf Englisch spricht, bin ich vollkommen verloren, weil ich habe ja immer noch Google und ich habe immer noch DeepL, ja, und ich habe immer noch ChatGPT, und dann kann ich das da irgendwie eingeben und dann kann ich das dem zeigen und dann verstehen wir uns und wir können uns miteinander unterhalten. Jetzt ist natürlich aber vor Gericht nochmal die Situation eine andere. Man wird jetzt nicht einfach den Angeklagten oder den Beschuldigten darauf verweisen können, naja, wenn du uns nicht verstehst, benutzt ChatGPT. Also dafür sind wir einfach noch nicht weit genug. Aber ich glaube, je mehr Zeit da ins Land geht und je besser so praktisch DeepL etc. werden, wird sich dieses Problem in Teilen entschärfen. Aber gänzlich eben nicht, weil wir brauchen die Dolmetscher, wir brauchen die Übersetzer als Überprüfer.
Ja, und auch für Nuancen, für Kultursachverständige und auch Nuancen in der Betonung. Wir haben es ja alle schon mal auch erlebt, dass man mit DeepL was übersetzen will und dann testet man das mal umgekehrt, um zu schauen, was raus, und dann kommen da völlig komische Wörter raus, die man vielleicht einfach so in dem Zusammenhang nicht benutzen würde und so. Aber das kann natürlich alles noch besser werden. Aber gerade wenn es um sowas geht wie ein Strafverfahren, dann wäre ich da schon... Ich das schon, solange es geht oder solange es nötig ist, wirklich auf Nummer sicher gehen wollen. Ne?
Apropos eben Spezifika des Strafverfahrens, das schlägt sich selbst im GVG selbst nieder. Normalerweise GVG enthält eben allgemeine Vorschriften. Mhm. Ne? Und so ist es erstmal hier auch. Die Gerichtssprache wird einheitlich für alle Gerichtsbarkeiten festgelegt. Also für die Finanzgerichtsbarkeit, Sozialgerichtsbarkeit etc. und natürlich eben auch für die ordentlichen Gerichte. Und auch 185 gilt erstmal für alle Gerichtsbarkeiten. Aber man hat noch zusätzlich neben dieser allgemeinen Vorschrift, die eben die Dolmetscher hinzuzufügen regelt, einen konkreten Übersetzungsanspruch bzw. eine ganz spezifische Vorschrift im 187 GVG für das Strafverfahren geschaffen. Die ist noch relativ neu, ich glaube 2013 oder so wurde die jedenfalls nochmal erneuert. Und hier ist eben der ganz konkrete Anspruch für das Strafverfahren geregelt, was eben eigentlich atypisch ist, ne? Ja. Weil es eben eine StPO
ist. Aber da schlägt sich nieder, dass das Strafverfahren eben nochmal invasiver ist.
Genau, genau. Und halt mit besonderen Konsequenzen verbunden. Es gibt dann noch weitere Vorschriften. Zum einen der 186, der nichts mit der Gerichtssprache beziehungsweise mit einer fehlenden Sprachmacht, sondern eben mit der fehlenden Wahrnehmungsmacht, muss man sagen. Also für taubstumme und sehbehinderte Personen bestimmte Kompensationsmechanismen vorsieht. Und noch weitere Vorschriften, wie der 189 GVG, der den Eid des Dolmetschers eben gewissenhaft zu übersetzen zum Gegenstand hat, wird jetzt hier umfassend auf das sogenannte Gerichtsdolmetschergesetz verwiesen, können wir an dieser Stelle nicht vertiefen, geht sozusagen um so eine Art Qualitätssicherungsmaßnahme in diesem Bereich. Und schließlich, und das ist wieder eine schöner Aufhänger eigentlich auch für Klausuren beziehungsweise für mündliche Prüfungen, der 191 GVG, der eben sagt, für den Gerichtsdolmetscher sind die Vorschriften zur Ablehnung eines Sachverständigen nach 73, glaube ich, FF war es, StPO, entsprechend anwendbar. Das heißt, man kann eigentlich so einen kleinen Aufhänger machen, dass man sagt, man hat irgendwie so einen befangenen Dolmetscher und dann muss man erstmal nur diese Vorschrift suchen und kann dann aber das sonstige Wissen, das man zur Befangenheit hat,
schön abrufen. Für eine mündliche Prüfung.
Genau.
Voraussetzung ist aber eben häufig beim 185, auch beim 187, dass derjenige der Sprache nicht mächtig ist. Und wann ist er denn jetzt der Sprache wirklich nicht mächtig? Denn er wird sie nicht perfekt sprechen müssen. Aber die Anforderungen sind an sich erstmal nicht so sehr hoch, ne? Also wenn der Beteiligte Deutsch ausreichend versteht, sich aber nicht ausdrücken kann, also gebrochen spricht, dann ist er der Sprache schon nicht mächtig. Mhm. Aber andererseits wird man wohl nicht verlangen müssen, dass er die Sprache wirklich beherrscht, ne? Also es muss klar werden, was er inhaltlich sagen will.
Genau, und es ist eigentlich, wie du es gerade gesagt hast, das Gericht muss letztlich davon ausgehen. Ja. Also wir können noch so hohe oder niedrige Maßstäbe da diesbezüglich formulieren. Es ist so ein bisschen eine Frage, wie sich dann das Gericht davon überzeugt, vom Umfang der Sprachkenntnisse. Gegebenenfalls kann es sich aber natürlich hier auch Sachverstands bedienen. Also wenn man sich wirklich unsicher ist, täuscht er da nur was vor. Ich meine, ich kann mir auch gut vorstellen, und ich habe das auch tatsächlich schon erlebt, ich will da niemanden jetzt irgendwie generell wieder in so eine Art Generalverdacht stellen, aber es gibt auch genug Personen mit Migrationsgeschichte, die Deutsch schon fließend sprechen, aber nur um das Verfahren zu torpedieren, beispielsweise auch mal unter Umständen sagen, nee, ich will jetzt erstmal meinen Dolmetscher, so, am besten noch fränkelnd, ja, so, hol dir mal Dolmetscher, ne, weil sonst geht hier gar nichts, ne, so nach dem Motto, und das kann schon passieren, und da muss dann natürlich das Gericht so ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen und unter Umständen dann sagen, wir haben uns aber schon relativ sicher davon überzeugt oder überzeugen können, dass sie der deutschen Sprache eben hinreichend mächtig sind. Und wenn sich das eben dann mal doch ergeben sollte, nee, der versteht uns nicht oder ganz wesentlichen Ausführungen kann er eben nicht folgen, dann muss der Dolmetscher hinzugezogen werden. Und ich bin übrigens jemand, das ist aber eine Mindermeinung, wenn da was schief läuft, dann ist das eben aufgrund dieser Subjektstellung, die dadurch nicht gewahrt wird, ist das für mich ein Verfahrenshindernis.
Finde ich auch. Ne?
Die absolut herrschende Meinung sagt allerdings, ja, dass es dann nur ein Verfahrensfehler ist, der dann gegebenenfalls mit der Division gerügt werden kann. Versuch das mal dann später im Hinblick auf die Darstellungsanforderungen nach 344 Absatz 2 Satz 2 zu rügen.
Zumal man auch sagen muss, das ist ja generell auch schlecht überprüfbar. Also auch was der Dolmetscher macht. Also auch da habe ich im Referendariat auch, das ist schon wieder länger her, ne? Aber man kriegt es ja so mit und dann redet da jemand 10 Minuten und der Dolmetscher sagt, ja.
habe ich auch eins zu eins erlebt. Wahnsinn.
Oder Frage des Gerichts und dann führt die Angeklagte in der Fremdsprache etwas aus und die Dolmetscherin gibt es wieder mit, ja, also sie sagt das und das, aber sie meint das und das damit, wo dann die Richterin wirklich mehrmals gesagt hat, also, Entschuldigung, Sie müssen mir hier einfach nur übersetzen, Sie dürfen mir nicht sagen, was Sie glauben, was sie gemeint hat. Und da war ich, um ehrlich zu sein, bis das Ganze zu Ende war, auch nicht sicher, ob die dann wirklich immer Wort für Wort übersetzt hat oder ob es da sozusagen Stellschrauben gab, an denen sie gedreht hat.
Da kann man sich übrigens auch uneins darüber sein. Also natürlich könnte man sagen, der Dolmetscher oder die Dolmetscherin ist nicht eine reine Translationsmaschine. Ne? Also es muss ja gerade auch vielleicht diese Nuancen mit übersetzen, klar, aber man muss halt trennen. Ne? Also das muss halt deutlich praktisch auch für das
Gericht sein. Ja, muss man sagen, ne? Grob übersetzt bedeutet es das und das, aber das wird wohl zu verstehen sein. So, ne?
Genau.
Aber sie meint das aber so und so. Also sie meint, sie hat das nicht gesehen. So, also es war ein bisschen, und es wurde dann auch unangenehm und ich würde nicht sagen feindselig, aber schon. Es war schon ein sehr forscher Ton dann auf einmal im Gerichtssaal.
Tatsächlich. Und es geht ja auch sozusagen, gerade bei Äußerungen, ist es ja auch sehr stark von den Konventionen abhängig der jeweiligen Sprache. Das ist ja nicht nur bei der Jugendsprache, sondern bei der fremden Sprache auch so, wie wir etwas verstehen. Also wenn ich jetzt irgendwie jemandem sage, ich bringe dich noch um oder so, ne, dann kann es in verschiedenen Kontexten Verschiedenes bedeuten. Und das ist dann unter Umständen in der anderen Sprache nochmal anders ausgeprägt. Ja. Und das muss dann eben mit erläutert werden. Auch das Wie übrigens ist ja ganz, wird unterschiedlich gehandhabt. Momentan weitestgehend bei Großverfahren konsekutives, also praktisch Stück für Stück Übersetzung, die Flüstermethode, auch das ist eigentlich gesetzlich nicht vorgegeben. Wenn wir sagen, wir haben alle Voraussetzungen des 185, dann ist auch sozusagen die Hinzuziehung des Dolmetschers kein großes Problem mehr. Wo es nochmal interessant wird, wenn alle Voraussetzungen, also fehlende Sprachmacht, eine Verhandlung, wir haben gegebenenfalls das Ermittlungsverfahren noch oder das Zwischenverfahren. dann wird es eben interessant, wie weit jetzt nochmal der Übersetzungsanspruch reicht, der wiederum im 187 GVG geregelt ist. Denn da steht ja drin, das ist eine sehr, sehr ausführliche Vorschrift, grundsätzlich erstmal, das Gericht zieht für den Beschuldigten oder Verurteilten, was insofern zur Frage führt, interessant, wie sieht es bei strafrechtlicher Nachsorge aus? Mhm. Also gibt es auch einen Übersetzungsanspruch etwa im Strafvollzugsverfahren, wenn die da irgendwie sagen, nein, du darfst eben keine PlayStation im Zimmer haben und so weiter. Also das Gericht zieht für den Beschuldigten oder Verurteilten, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist, einen Dolmetscher oder Übersetzer heran. Und jetzt kommt ein sehr, sehr spannender Punkt. Und hier wird eben dieser gesamte Clash, den ich am Anfang oder den du auch am Anfang schon zum Ausdruck gebracht hast, ausgefochten. Soweit dies zur Ausübung seiner strafprozessualen Rechte erforderlich ist. Das ist, ja, also das ist zum einen für die Klausur wunderbar, weil wir hier diesen Clash Prozessökonomie, Wahrheitsfindung versus Beschuldigtenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Kompensation haben. Und glücklicherweise wird das zumindest ein wenig noch konkretisiert, nämlich im Absatz 2, wenn man mal reinschaut, der auch sehr umfassend ist. Der besagt, dass erforderlich zur Ausübung der strafprozessualen Rechte des Beschuldigten in der Regel die schriftliche Übersetzung von freiheitsentziehenden Anordnungen, das sind besonders, wie du es gesagt hast, invasive Anordnungen, sowie von Anklageschriften, Strafbefehlen und nicht rechtskräftigen Urteilen. Denn wenn das Urteil rechtskräftig ist, dann bringt es ihm auch nichts, dass er es versteht. Ja. So blöd, ja. So ein bisschen zynisch, sorry, aber ja. Darauf läuft es letztlich so ein bisschen hinaus bei einem nicht rechtskräftigen Urteil, gerade wenn auch noch die Möglichkeit besteht, Berufung einzulegen, dann ist natürlich so die Beweiswürdigung ganz entscheidend. Ja. Und man muss sich vielleicht noch überlegen, gibt es noch vielleicht andere Beweismittel, die wir hinzuziehen können. In Satz 2 steht dann, auch eine auszugsweise schriftliche Übersetzung kann ausreichend sein, wenn hierdurch die strafprozessualen Rechte des Beschuldigten gewahrt werden. So oder so ist die schriftliche Übersetzung dem Beschuldigten zur Verfügung zu stellen, und zwar unverzüglich. Jetzt kommt Satz 4. Und da sehen wir schon, wir haben so eine Art Stufenverhältnis. An die Stelle der schriftlichen Übersetzung kann eine mündliche Übersetzung der Unterlagen oder eine mündliche Zusammenfassung des Inhalts der Unterlagen treten, wenn hierdurch die strafprozessualen Rechte des Beschuldigten gewahrt werden. Und jetzt wird das nochmals konkretisiert. Und das finde ich sehr, sehr problematisch. Und das habe ich auch mehrmals in meiner Kommentierung und verschiedenen Abhandlungen kritisiert. Dies ist in der Regel dann anzunehmen, wenn der Beschuldigte einen Verteidiger hat.
Da vermischt es eigentlich diese beiden unterschiedlichen Funktionen, ne? Genau. Weil man sagt, also wenn er einen Verteidiger hat, muss ich nicht übersetzen. Das ist in sich natürlich schlüssig, wenn man sagt, es muss ja nur übersetzt werden, wenn es um die Wahrung der prozessualen Rechte geht. Das kann der dann schon machen. Gut, dann reicht eine mündliche Übersetzung, also es wird übersetzt, aber das finde ich tatsächlich schwierig, dann einfach zu sagen, nö, das kriegst du dann jetzt nicht schriftlich, dein Verteidiger erklärt dir das schon. Ich finde, das vermischt diese zwei Funktionen, über die wir gesprochen haben.
Richtig. Und es ist auch aus weiteren Gründen problematisch. Ich will mich, wie gesagt, nicht beschweren. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Deutschland war da immer anderen Ländern weit voraus, was sozusagen diesen Umfang an Übersetzungsleistungen und Hinzuziehung von Dolmetschern anging. Man muss aber sagen, seitdem eben diese Richtlinie existiert, muss man wohl oder könnte man vorsichtig anmahnen, dass das derzeitige Schutzniveau hinter dem der von der Richtlinie vorgesehenen zurückbleibt. Weil die Richtlinie, das will ich jetzt nicht zu ausführlich darstellen, die Richtlinie knüpft an die Wesentlichkeit des Dokuments. Es spricht nicht generell von der Erforderlichkeit im Sinne der Ausübung der prozessualen Rechte. Es stellt auch die Wesentlichkeit des Dokuments ab. Und es sagt, wenn das Dokument wesentlich ist, dann muss es übersetzt werden. Es kann dann nicht mündlich zusammengefasst werden oder was auch immer. Und ich finde auch das Kriterium der Erforderlichkeit insofern ein bisschen missglückt. Wer entscheidet denn darüber, ob dieses sozusagen Dokument, also beispielsweise ein Aktenbestandteil, gehen wir in diese ganzen ENCO-Verfahren hinein, ja, und dann soll das irgendwie der Verteidiger für sich irgendwie, ist schon schwierig genug, daraus schlau zu werden, aus den Chatprotokollen, und dann sind da vielleicht irgendwie ausländische Passagen oder in ausländischer Sprache, und dann will er das irgendwie nachvollziehen und hat da Schwierigkeiten. Jetzt fragt er nach einem Übersetzungsanspruch, da sagt der Richter, ja, das brauchst du nicht.
Ja, ja, aber es ist ja Teil der Akte. Woher komischerweise, komischerweise wird sich's ja für in der Beweiswürdigung dann wiederfinden. Genau. Und wenn das so ist, dann ist es erforderlich für seine Verteidigung, ne?
Also genau, also es passt nicht ganz auf die Entscheiderperspektive. Also wenn dann das Gericht sagt, das ist für deine Verteidigung nicht erforderlich, dann sagt der Verteidiger, das können Sie nicht wissen.
Nee, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber das ist natürlich auch, wenn ich eine schnelle Entscheidung will, dann ist es natürlich auch gut, wenn ich sage, gut, also das werfe ich dem jetzt nicht auch noch vor die Füße, jetzt mal aus der Sicht, ne?
Ja. Also es ist letztlich schon ein Einfallstor für eben wiederum diese prozessökonomische Betrachtung, ja, zu sagen, nee, das brauchen wir jetzt hier nicht. Ich kann es verstehen, dass man sagt, nicht jedes Schriftstück soll übersetzt werden. Übrigens, das ist ganz auch interessant, es ist ja auch nicht immer so, dass alle Schriftstücke deutsch sind und sozusagen für den Angeklagten oder für den, ja, Beschuldigten übersetzt werden müssen. Es gibt auch die umgekehrte Perspektive, dass viele Schriftstücke in ausländischer Sprache abgefasst sind, von mir aus auch in englischer Sprache. Und dann muss das Gericht natürlich von sich aus, um es überhaupt zu verstehen, ja, übersetzen lassen. Das ist übrigens keine Frage des 185, das ist eine Frage der Aufklärungsmaxime.
Ja.
Das läuft dann nach, ja, 244 Absatz 2. Und wenn da nicht übersetzt wird, dann liegt halt ein Verstoß gegen das gegen die Untersuchungsmaxime.
Wobei sich gerade, wenn es Englisch ist, man dann sicherlich auch sagen kann, ich verstehe es auch so, ne? Also das.
Genauso wie in der Gerichtskundigkeit, aber in anderen Verfahren, wo wir dann vielleicht auch andere Sprachen haben, wird's, wie gesagt, auch schwierig. Aber der Hauptkritikpunkt, den hast du als erstes angesprochen, ist einfach die Anbindung dieses Prinzips, ja, im Hinblick auf die Rollenverteilung.
Und ich muss auch ehrlich sagen, eine Rechtsordnung oder die Verfahren hat, in denen wir sagen, wir haben rechtsstaatlich nichts zu verbergen und wir möchten uns rechtsstaatlich nichts vorwerfen lassen, einfach auch, weil es keinen Grund dafür gibt, denn es ist ein redliches Verfahren. Da kann man dann auch erwarten, dass das für die Akzeptanz des Verfahrens, dass man dann auch alles Mögliche tut. Ne? Sicherlich wird es Verfahren geben, wo man sagt, da brauchen wir keinen Dolmetscher, spricht die Sprache ausreichend. Aber ich würde da sagen, lieber einmal mehr als einmal zu wenig, um zumindest abgesichert zu sein.
Also bis auf die großen OK-Verfahren fallen mir jetzt auch keine, das ist jetzt auch natürlich so ein bisschen klischeehaft, Stichwort White-Collar-Crime. Also gerade dort, wo wir eine riesen Masse an Daten, an Unterlagen, an Leitsordnern haben, da sind die Angeklagten auch typischerweise nicht diejenigen, die der deutschen, ja, Sprache nicht mächtig sind. Also wenn wir jetzt nicht zu stereotyp vorgehen, das heißt nämlich nicht, dass umgekehrt alle Verfahren, in denen irgendwie Ausländer beteiligt sind, dann irgendwie auch unterkomplex werden. So ist es natürlich nicht. Also das kann schon, wie gesagt, auch berechtigt sein, zu sagen, wir können nicht alles übersetzen. Und wenn du alles übersetzt haben willst, dann musst du eben unter Umständen auch Teile davon selbst übersetzen lassen, auf eigenes Risiko. Ja. Das kann nicht der Staat tragen, das müssen wir irgendwann mal ausgleichen. Aber grundsätzlich fände ich schon eine großzügige Handhabe dieses Erforderlichkeitskriteriums angesichts eben der divergierenden Maßstäbe, Richtlinie einerseits, deutsches Recht andererseits, angezeigt.
Ich kann mir aber, um einmal kurz die andere Position einzunehmen, kann ich mir vorstellen, dass es für Gerichte manchmal wertvoller sein kann, und zwar jetzt ganz wertungsfrei für die Wahrheitsfindung, die Dinge vom Zeugen oder Beschuldigten selbst zu hören in einem gebrochenen Deutsch als in einem glattgebügelten Übersetzung, ja, also solange es dann wirklich nicht drum geht, man versteht einander nicht, sondern es ist, wird schon klar, was gesagt wird, kann das vielleicht für den Eindruck, den man sich um auch die Glaubhaftigkeit der Aussage zu beurteilen, kann es natürlich auch wichtig sein, dass es nicht gefiltert ist. Ja.
Wobei es dazu noch nicht so viele psychologische bzw. sprachpsychologische Abhandlungen oder noch nicht so weit, das ist jedenfalls mein Stand, wie sich das eigentlich auswirkt, auch auf Mimik und Gestik, wenn man im Hinblick schon auf die Sprache unsicher ist. Und dann, ja, vermischen sich vielleicht die typischen Indizien, ja, ne, und man schaut sich den Angeklagten an, er ist verunsichert, aber der sagt eigentlich die Wahrheit, aber er ist nur verunsichert, weil er die Sprache nicht beherrscht, ja, und so, ja, weiter. Ne? Auf der anderen Seite sehe ich es genauso wie du, wenn man das stark trennt, ne, dann hat man diese typischen Beweisanzeichen, die man sonst heranzieht im Rahmen einer Vernehmung, die fallen dann unter Umständen weg. Schließen wir noch vielleicht kurz ab, um das sozusagen so ein bisschen auch für die Zuhörerschaft handhabbar zu machen. Was wird denn typischerweise oder was ist denn typischerweise in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu übersetzen? Wir haben es vorhin gehört, das sind vor allem die freiheitsentziehenden Maßnahmen. Heißt also Haftbefehl. Ja?
Weißt du, warum du lachst? Ja.
Das machen wir bei einer anderen Folge.
Ja, ja.
Da läuft jetzt wohl auch ein Verfahren übrigens.
Gegen Haftbefehl?
Es wurde zwar wohl kein Haftbefehl erlassen,
okay,
aber es läuft wohl ein Verfahren am LG Darmstadt wegen einer Trunkenheitsfahrt. Aber es war wohl keine Trunkenfahrt. Wie nennt man das? Drogenfahrt dann? Wie
sagen wir
da?
Eine Drogenfahrt. Rauschfahrt.
Eine Rauschfahrt. Ja, können wir mal in einem anderen Kontext nochmal aufgreifen. Übrigens nur im Hinblick auf den Haftbefehl. Nicht ganz klar ist die Rechtsprechung im Hinblick auf Haftentscheidungen. Mhm. Also wenn ich beispielsweise irgendwie Haftbeschwerde eingelegt habe und dann das Gericht sagt, nee, aus dem und dem Grund ist praktisch der Haftbefehl aufrecht.
Aber das hält doch die freiheitsentziehende Maßnahme aufrecht. Also da würde ich sagen, das muss doch übersetzt werden. Also.
Ja, das ist eben so immer die Frage, wenn man eben sagt, genau dieses Schriftstück enthält dann nochmal die Würdigung und auch vielleicht Tatsachen, die ich bräuchte, um für meine nächste Haftbeschwerde das irgendwie geltend zu machen, kann man sich natürlich drüber streiten. Auch auf jeden Fall zu übersetzen oder regelmäßig zu übersetzen die Anklageschrift, wobei das auch wohl relativiert wurde in einer relativ aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wenn es sich um einen tatsächlich und rechtlich einfach zu überschauenden Verfahrensstoff handelt. Das hat mich schon deswegen nicht ganz überzeugt, weil ich ja im Hinblick auf den Strafbefehl, da steht ja fast gar nichts hin, den muss ich ja auch übersetzen.
Ja. Ne? Also das. Und vor allem, ich muss doch wissen, was vorgeworfen wird. Also selbst wenn es einfach, wenn ich kein Wort Deutsch spreche und es steht drin, sie haben am 15.8. eine Packung Kaugummis in die Hosentasche gesteckt, dann verstehe ich, wenn ich kein Deutsch kann, auch den einfachen Sachverhalt nicht.
Ja, so also. Ist es. Ja. Wo es dann, wie gesagt, schon sehr, sehr umstritten ist und auch sozusagen unterschieden wird, erstmal rechtskräftig, nicht rechtskräftig, hatte schon gesagt, beim Urteil, da soll eben eine mündliche Übertragung genügen, wenn man eben einen Verteidiger bei sich hat. Das gilt aber, wie gesagt, auch nur für die nicht rechtskräftige, für das nicht rechtskräftige Urteil, wobei man natürlich sagen muss, das weiß ich ja zum Zeitpunkt der mündlichen Urteilsverkündung nicht. Ne? Also dementsprechend.
Sie verzichten schon auf Rechtsmittel.
Ja, genau. Also das, und dann gibt es halt relativ klare Fälle, und das scheint mir eben problematisch, das pauschal so zu beantworten, für einen normalen Aktenauszug, ja, oder eben auch für rechtskräftige Entscheidungen. Denn rechtskräftige Entscheidungen, ich will mal vorsichtig sagen, endgültig rechtskräftig sind sie ja nur, also gerade die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wenn ich nicht auch noch den nicht ordentlichen Rechtsweg nicht mehr bestreiten kann. Ne? Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass es Entscheidungen des Bundesgerichtshofs geben könnte, in denen vielleicht auch die schriftliche Übersetzung dem Angeklagten weiterhelfen kann. Da kann man aber auf der anderen Seite natürlich sagen, Moment, wenn es nicht mehr um Tatsachen geht, sondern nur noch um Rechtsfragen. Ne? Ja. Was hat denn der Angeklagte davon, wenn ihm das dann übersetzt wird? Weil letztlich muss ja, Bundesverfassungsgericht ist keine Supervisionsinstanz, muss ja sozusagen dann spezifisches Verfassungsrecht geltend gemacht werden. Und da, dass das doch bringt, wenn man es übersetzt.
Da würde ich auch fast sagen, dass das vielleicht, also bei Verfahrensrügen, vielleicht noch eher, dass man mal sagt, da macht jetzt der Beschuldigte was geltend, dass gegen etwas verstoßen wurde, was, ne? Aber gerade wenn es um materielle Fragen geht, hat man ja zumindest zum Teil den Eindruck, dass der Tenor des Urteils der Revisionsinstanz für den Beschuldigten am relevantesten ist und alles andere ist eigentlich Rechtswissenschaft und Rechtsanwender relevanter. Natürlich soll der verstehen, warum er verurteilt wird oder warum er freigesprochen wird, also keine Frage. Aber wenn man es an dieser Funktion mal festhält, dann wäre es fast konsistent, sozusagen das so zu entscheiden, also untechnisch gesprochen.
So ist es.
Ja, prima.
Und dann hat man sozusagen schon mal das Hauptpaket, wenn es um die Gerichtssprache und die fehlende Sprachmacht und die dazugehörigen Kompensationsmechanismen angeht, gehört. Und vielleicht kann man das weniger mit so Leitsätzen, aber doch in einer Crema nochmal zusammenfassen.
Das versuchen wir jetzt. Die Vorschriften zur Gerichtssprache finden sich in den Paragraphen 184 fortfolgende des Gerichtsverfassungsgesetzes.
Paragraph 184 legt Deutsch als einheitliche Gerichtssprache fest. Ist ein Verfahrensbeteiligter der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig, steht ihm ein Dolmetscher zu oder gegebenenfalls auch die Übersetzung von Schriftstücken.
Welche Schriftstücke zu übersetzen sind, ergibt sich aus § 187 GVG. Dieser knüpft den Anspruch auf Übersetzung an deren Erforderlichkeit für die Ausübung strafprozessualer Rechte.
So, wichtiges Thema, abgehakt.
Richtig.
Mund abwischen, weitermachen.
Habe ich da was? Nein. Es gab ja vorhin noch Kuchen und da hat man ja manchmal noch so Krümel überall.
Cake. Ja. Cake. Genau. Ja, aber war mir eine Ehre.
Ja, mir auch.
Dann machen wir nächstes Mal wieder weiter. Es war das zweite prozessuale Thema jetzt, ne?
Glaube Stimmt, ich. Ja, wir hatten noch mehr kürzlich auch ein. Ja. Das darf man nicht vernachlässigen, gerade so mit Blick auf mündliche und die prozessualen Zusatzfragen, die werden ja auch, also immer mehr.
Ich habe noch wichtig. Eine Folge im Kopf, sie lautet 11 Freunde sollt ihr sein. Es geht um die 11 Prozessmaximen.
Das finde ich cool, eine coole Idee.
Okay, gut. Dann. Ja,
Feedback, Fragen, Hinweise gerne an japodcast@fahlen.de oder ihr slidet in unsere DMs @räuberischerespresso auf Instagram und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Auf Schwedisch.
Ja, ha en fortsatt bra dag, ob wir säga hej så länge.
Hoşça kalın arkadaşlar, bis dann.
Ciao. Hej då.